Herzlich willkommen zu Spielmacher, Fußball von allen Seiten, der Fußball-Podcast von 360 Media. Wir sprechen mit Menschen, die richtig Bock haben auf Fußball und eine starke Meinung. Den Podcast gibt es jeden zweiten Donnerstag und in Ausschnitten auch bei Sky. Heute haben wir einen Spieler zu Gast. Besser gesagt, wir sind bei einem Spieler zu Gast, bei Angelo Stiller. Herzlich willkommen.
Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Schön, dass du da bist oder schön, dass wir da sein dürfen. Und du bist unser erster aktueller Nationalspieler.
Danke, freut mich auf jeden Fall hier, dass ich dabei sein darf.
Ja, uns freut's auch. Drei Länderspiele bis jetzt. Fehlen noch 147, habe ich ausgerechnet, bis Lothar Matthäus. Ist das ein Ziel?
Ziel auf jeden Fall. Ziel auf jeden Fall. Aber ich glaube, aufgrund meines Alters, sehr, sehr schwer. Da muss ich noch sehr, sehr lange dafür spielen.
Aber du bist doch noch ganz jung.
23.
Ja.
Ja, jung schon, aber ich glaube, mit den ganzen Spielen, die wir haben, ich hoffe es mir, ich wünsche es mir, aber realistisch
Hauptsache,
eher schwer.
Hauptsache, es kommen jetzt erst noch ein paar dazu.
Eben.
Die großen Turniere, und da sprechen wir natürlich gleich noch drüber. Also gerade vom Training gekommen, Angelo, wie war das Training so? Hat der Trainer euch richtig rangenommen?
Ja, heute war schon ein bisschen anstrengender. Wir hatten einen Tag frei, deswegen mussten wir ein bisschen mehr machen, um reinzukommen. War sehr gut, viele Fans waren da, deswegen haben wir es genossen.
Ah, okay, noch ein paar Autogramme gegeben.
Ja, viele Fäden sind da jetzt gerade.
Ja.
Sehr viele kleine Kinder, viele Fans. Hat schon lange gedauert.
Wer muss am meisten schreiben? Angelo Stiller natürlich und?
Dennis Undorf. Dennis Undorf ist heiß begehrt.
Warum ist das so?
Ich glaube einfach, dass er ein Fanliebling ist. Ich glaube, die Fans lieben ihn für seine Art, für seine Sprüche. Genau.
Ja, aber wenn du gerade schon über Dennis sprichst, ich meine, der ist ja wirklich, also ist der so, wie man vermutet, so ein totaler Spaßvogel? Ich habe mal gehört, so eine Story, er hat so die Jacke von der Nationalmannschaft, hat er sie mir nach Hause genommen, weil er damit gerne auf dem Sofa Fußball gucken würde. Irgendwie stimmt das?
Das weiß ich gar nicht, hat mir nicht erzählt, muss ich nachfragen.
Ja, es ist.
Aber er ist auf jeden Fall schon ein lustiger Spaßvogel in der Kabine. Ich glaube, da hat er keine Hemmungen und so ist er auch dann vor den Fans.
Sehr gut. So, bevor wir richtig loslegen, Angelo, wir haben ja alles gelesen und gehört und gesehen von dir, von deiner Karriere und so weiter und so weiter und sind auf ein paar sehr interessante Sachen gestoßen und auch, glaube ich, auf so ein paar Schlüsselmomente bei dir und haben deswegen eine kleine Nachricht für dich und die hören wir jetzt mal zusammen an und wir hoffen natürlich sehr, dass du dich freust über die Nachricht und los geht's.
Hi Angelo, ja, ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe gehört, du hast schon einige aktive Erinnerungen noch an unsere gemeinsamen FC Bayern-Zeit. Da bist du als Talent gekommen, hast mittrainiert und ja, Talent hast du, aber viel wichtiger, das habe ich damals gesehen, in Holland sagen die immer, der hat einen guten Kopf, Mentalität ist gut, du warst neugierig, ehrgeizig und deswegen überrascht es mich auch nicht, wo du jetzt bist, aber natürlich geht es immer weiter und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Hau rein, gib Gas und vielleicht sehen wir uns bald mal wieder irgendwo, irgendwann. Liebe Grüße aus Holland, Arjen. Ciao, ciao.
Ja, super, super zu hören. Freut mich sehr natürlich. Liebe Grüße zurück.
Ja, werden wir bestellen und freut uns natürlich auch, dass er dir diesen Gruß geschickt hat. Warum ist das so ein besonderer Mensch für dich, der Arjen Robben?
Ich glaube, als Jugendspieler nimmt man sehr viel auf und ist, wie er gesagt hat, sehr neugierig. Und er war sonst schon so ein Spieler für uns, junge Spieler, wo wir gesehen haben, okay, so musst du arbeiten, so musst du sein, um es nach oben zu schaffen. Ich glaube, wir hatten sehr viele harte Trainingseinheiten, wo wir alle als Jugendspieler gesagt haben, boah, wir können nicht mehr. Und von ihm kam dann nicht einmal so ein Satz, sondern er wollte immer mehr machen, wollte immer das Maximale rausholen. Und deswegen haben wir schon sehr, sehr viel von ihm lernen dürfen.
Ihr habt ja auch ab und zu mittrainiert, mal mehr, mal weniger. Und ich kann mich an eine Geschichte erinnern mit Derek Köhn, glaube ich. Der hat mal richtig einen abgekriegt von Arjen. Wie war das?
Ja, das war mal so. Wir hatten eine Spielform mit auch ein paar neutralen Spielern, also Jokern quasi. Und ja, da wurden mehrere kleine Fehler hintereinander gemacht. Und da war dann Robben leider an der Mannschaft, die dadurch leiden musste. Und dann ist er mal sehr, sehr lautstark gewesen und sehr, sehr nah ihm ihm entgegengekommen und hat ihn einfach ganz, ganz laut, hat ihn sehr, sehr laut angeschrien und ja, einfach mal gezeigt, hey, hier muss mehr kommen. Und danach war dann auch erstmal still alles. Also war erstmal echt extrem ruhig, muss man sagen, der ganze Platz. Aber danach war dann die Qualität wieder umso besser. Deswegen hat man da auch schon sehr viel sehen können, dass man auch mal auf den Tisch schauen muss und dann klappt's wieder.
Was hast du da gedacht? Also habt ihr euch erschrocken? Habt ihr gedacht, oh Gott, wenn so ein, ich meine, das ist ja ein Weltstar gewesen, logischerweise, wenn der einen so anmacht, zuckt man zusammen, schreckt man zusammen, ist man motiviert?
Ich glaube, man ist erstmal extrem ängstlich. Also man hat dann schon im Kopf so, okay, wenn der nächste Ball, der darf kein Fehler sein.
Okay.
Also ich glaube, es ist auch menschlich. Aber danach hat man schon gemerkt, okay, die Spannung ist höher. Also auch als Jugendspieler, du hast dann okay gewusst, okay, hey, hier kommt es auf Kleinigkeiten an. Hier muss der Ball richtig gespielt werden, auf richtigen Fuß, richtiges Timing. Und ich glaube, dadurch lernt man einfach am meisten.
Das ist ja spannend irgendwie, weil viele können sich das ja vielleicht gar nicht so richtig vorstellen. Also ihr seid ja da schon top ausgebildete junge Spieler, also Jugendspieler, die dann so langsam rangeführt werden an die Profis. Und dann siehst du nochmal, dass der Sprung so groß ist und du nochmal so viel mehr geben musst. Also warum ist man darauf oder warum kann man darauf gar nicht so richtig vorbereitet sein?
Ich glaube, man malt sich immer viel aus, wie es werden kann, ob man gut genug ist, ob man gut trainieren wird. Aber ich glaube, du musst einfach im Hier und Jetzt leben. Wenn man da mittrainieren darf, wenn man da sich zeigen kann, was man ja alles mitgenommen hat. Wir als Jugendspieler waren sehr, sehr aufgeregt, weil Bayern war immer so dieses Nonplusultra. Deswegen wollten wir immer, wenn wir da dabei sind, uns zeigen und ja beweisen. Ich glaube, das fällt den Jugendspielern sehr, sehr schwer. Aber man darf einfach nicht ängstlich sein. Haben viele, viele Profis haben uns direkt geholfen, direkt gesagt, dass wir ja uns einfach zeigen sollen und so wie wir in der Jugend sind, sollen wir auch hier sein und einfach ja befreit aufspielen.
Und jetzt bist du der meinen jungen Spieler anschreit, der bei euch mittrainieren darf?
Nee, eher nicht. Ich bin eher, glaube ich, ein sehr ruhiger. Nee, okay, auch nicht. Nee, aber ich bin eigentlich einer schon, der dann im Einzelgespräch dann irgendwas sagt oder Tipps geben möchte. Ich bin jetzt keiner, der dann auf dem Platz einen brutal anschreien muss, weil ich glaube, habe für mich den Weg gefunden, dass ich eher nicht der Typ dafür bin. Deswegen mache ich das dann lieber kurz in der Pause oder ja, wenn ich ihn sehe.
Aber du hast ja eben gezuckt, du hast gesagt, bin eher der Ruhige, dann hast gesagt, nee, bin ich doch nicht, was bist du denn?
Ja, ich bin doch schon ein lauter Spieler. Also ich muss ja auch laut sein auf meiner Position, ja, muss ich sagen. Also da habe ich ja den kürzesten Weg eigentlich zu allen. Deswegen muss ich da schon vorangehen mit der Lautstärke.
Und was nervt dich so richtig? Auf dem Platz oder im Training gibt es so ein Ding, wo du echt...
Ich kann nicht verlieren. Also heute auch im Training hatten wir ein Positionsspiel hatten wir. Und da musste der Verlierer 10 Liegestütze machen. Da habe ich dann kurz diskutieren müssen, weil ich eigentlich der Überzeugung war, dass ich gewonnen habe, mein Team gewonnen hat. Deswegen ist Verlieren sehr, sehr schwer.
Wer hat denn gewonnen? Also dann ging es nicht um Tore. Dann war das noch sozusagen offen, wer warum gewinnt oder wie.
Ja, es ging darum, dass man einfach den Ball jagen musste. Wir hatten 3 Teams und Zeit wurde gestoppt. Und ich glaube eigentlich, mein Team war mit der Schnellste.
Anscheinend war der Trainer andere Meinung oder wie auch immer, der Fitnesstrainer oder wie auch immer. Es gab auch noch einen schönen Waldlauf irgendwie im Perlacher Forst. Da ist der Robben auch nochmal an euch vorbeigezogen. Warum war der etwas reifere Spieler schneller als die Jugendspieler?
Es war unter der Zeit von Niko Kovac, da mussten wir nachmittags immer Waldläufe machen. Ich glaube 45 Minuten, Stunde so circa. Und da haben wir dann vor dem Waldlauf haben wir dann immer unseren Puls bekommen, wie schnell wir laufen müssen, so als Richtwert. Und wir Jugendspieler waren eigentlich schon immer so mit dem höchsten Puls hatten wir. Ich glaube, es war 140 sollten wir haben. 130, 140. Und Robben und so die bisschen älteren Spieler, erfahrenen Spieler, die durften da, aber es durften, die hatten, glaube ich, 110, 115 Puls, den sie laufen sollten. Und wir haben eigentlich schon uns an den Puls gehalten, waren eigentlich auch recht schnell eigentlich, dachten wir, bis dann Robben an uns vorbeigelaufen kam und uns eigentlich überrundet hat. Das war dann schon ein kurzer Schockmoment. Wir dachten, hey, es geht doch eigentlich gar nicht, der muss doch eigentlich viel langsamer laufen, wieso macht er das? Und das ist auch so eine kleine Geschichte, wo man sagt, okay, hey, der hat's geschafft, aus diesem Grund, weil er einfach immer an sich arbeitet und immer das Maximum rausholen möchte.
Würdest du denn sagen, dass, wenn du jetzt nicht bei den Bayern das gelernt hättest, also von diesen wirklich ganz Großen, ohne jetzt die anderen Spieler irgendwie runterzureden, dass dir dann vielleicht dieser Kick gefehlt hätte, um zu verstehen, was du brauchst?
Für mich war das mega hilfreich, mega lehrreich, dass ich da einfach von Robben, Müller, Ribéry, von solchen Spielern lernen konnte, wie sie ticken, wie sie den Fußball sehen und wie sie auch neben dem Platz hart arbeiten und wie sie sich verhalten, rein persönlich. Das war für mich wichtig und das habe ich gebraucht und ja, deshalb bin ich jetzt so, wie ich bin.
Weil mir da gerade auch diese Geschichte mit Thomas Müller einfällt, USA-Reise, da wart ihr auch dabei mit ein paar Jungen und dann gibt es immer Essen und dann setzt du dich irgendwo hin, dann kommt der Thomas Müller und setzt sich zu euch und erklärt euch so ein bisschen, wie ihr sein sollt. Ne? Also das ist ja schon, wenn dann Thomas Müller sitzt, denkst du dann was?
Ja.
Wie alt warst du?
Ich müsste 18 gewesen sein, 17, 18.
Ja.
Ja, das war krass für uns Jugendspieler, also die da mit dabei sein durften, weil in so einem Abendessen normalerweise sitzen die Jugendspieler an einem Tisch und die anderen sitzen bei sich wieder.
Also es gibt den Kindertisch, darauf halt mal sagen.
Ich denke, an dem Abend gab es den Kindertisch. Nee, und dann auf einmal hat sich dann Thomas Müller zu uns gesetzt und wir waren schon so, oh krass, dass er sich die Zeit nimmt und einfach mit uns zu Abend isst und uns Tipps geben möchte und einfach seinen Weg auch erzählt, wie es für ihn war und ja, wie wir sein sollen, dass wir einfach mutig sein sollen und befreit ausspielen, wie ich schon gesagt habe. Und einfach so über den Abend verteilt über mehrere Gespräche, ja, da stattfinden, auch mal über Basketball geredet, über ganz normale Sachen, wo man auch gesehen hat, hey, der nimmt sich Zeit, der ist ein normaler Mensch.
Was ist dir so am ehesten hängen geblieben?
Ja, ich glaube einfach das Mutigsein, dass wir auffallen sollen, weil nur so schafft man es am Ende in dem Geschäft. Wenn du zurückhaltend bist, ruhig bist und ja nicht das machst, was du eigentlich kannst oder ängstlich bist, weil dann machst du Fehler. Du musst befreit ausspielen, um dich zu zeigen, und Fehler sind menschlich, sind normal. Und da musst du einfach dann immer alles geben.
Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich finde das schwierig. Ne? Also du bist jetzt in der Situation auf einer Sechserposition. So, wenn du, jetzt sollst du mutig spielen oder willst mutig spielen, da gehört natürlich auch ein mutiger Pass dazu. Wenn der aber nicht funktioniert, hast du natürlich auch schon ein Riesentheater, je nachdem, wenn du gegen eine sensationelle Umschaltmannschaft das machst oder dir das passiert. Also wie wägst du das ab?
Ich finde es wichtig, dass du mutig bist. Also ich sage auch, habe auch jetzt zum Finn Jeltsch, als er neu dazukam und einen riskanten Ball gespielt hat, der nicht ankam, haben wir trotzdem auch, ich auch zu ihm gesagt, hey, scheiß auf den Fehler, ist egal, sei Hauptsache, du bist mutig, weil wenn du mutig bist, kannst du auch Fehler machen. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig und deswegen spiele ich einfach das, was ich sehe, was ich für richtig halte und wie ich schon gesagt habe, Fehler gehören dazu. Klar versucht man, die Fehler zu minimieren, indem du einfach präzise bist, gedankenschnell bist, sauber bist in der ganzen Aktion, aber für mich ist es wichtig, dass du einfach dazulernst aus diesen Aktionen und trotzdem dich nicht verstellst.
Wer ist denn so der Leader bei euch im Team? Bist du das schon?
Ich versuch's auf jeden Fall mit Leistung voranzugehen, mit Kommunikation. Aber ich glaube, jetzt haben wir schon 2, 3 gute Führungsspieler, die dann das Heft in die Hand nehmen wollen oder einfach vorangehen möchten. Und ich glaube, das ist auch gerade ein guter Mix bei uns.
Mhm. Aber stehst du gerne im Fokus? Also möchtest du das?
Nee, ich bin gar nicht der Typ dafür. Für mich ist nur wichtig, dass ich Fußball spielen darf. Fußball spielen kann und da muss ich jetzt nicht irgendwo in meiner Bildzeitung oder sonst wo stehen. Mir ist es nur wichtig, dass ich...
Du standst jetzt aber viel in der Zeitung.
Ja, habe ich mitbekommen, aber das ist mir nicht wichtig. Ich konzentriere mich auf meine Arbeit, auf meinen Fußball und das ist das, was zählt für mich.
Aber du hast es doch mitbekommen. Ich habe mal in die Recherche hat auch ergeben, dass du eigentlich nichts liest.
Ich versuche so wenig wie möglich mitzunehmen, also zu lesen, weil ich glaube, so verkrampft man oder nimmt sich viel zu Herzen und deswegen möchte ich einfach nur auf mich konzentrieren und ja, was andere schreiben, ist dann eigentlich relativ egal, wenn man selber weiß, wie man dazu steht.
Hm. Wie ist es so in der Kabine bei euch? Wer hat da im positivsten Sinne die größte Klappe? Ich glaube, du sitzt neben Nick Woltemade, ne?
Ja.
Ist ja auch so ein Durchwurschtler irgendwie mit seinen langen Gräten. Also wie ist das da? Wer hat...
In der Kabine würde ich sagen, klar, Dennis.
Ja, okay.
Dennis natürlich, aber wir haben da viele. Chris Fürlich ist auch einer der Kandidaten. Das denken nicht viele, aber der kann auch sehr, sehr laut sein und meinungsstark sein.
Ja, okay, verstehe ich. Du hast auch mal gesagt, ich bin kein Hype-Spieler irgendwie. Jetzt haben wir natürlich mit Florian Wirtz oder Jamal Musiala so zwei, die auf dem großen Fußballschild so durch die Bundesliga getragen werden. Denkst du das völlig zu Recht oder... Vielleicht ein bisschen mehr Hype um Angelo wäre auch nicht schlecht oder warum bist du da eher zurückhaltend oder muss man vielleicht sogar ein bisschen extrovertierter sein irgendwann? Also jetzt nicht mit 23, aber vielleicht mit 26, 27?
Nee, für mich war es, wie ich schon gesagt habe, nie wichtig. Ich war immer der Spieler, der gesagt hat, hey, ich möchte meine Spieler in Szene setzen und wenn dann über die gut berichtet wird, dann habe ich auch einen guten Job gemacht. Deswegen, also ich hatte dann in meiner Jugend sehr, sehr viele Superspieler, Mitspieler mit Zirkze oder sonst welchen. Auch mit Josip Stanisic. Aber für mich war nie wichtig, wie ich gesagt habe, dass ich einen Hype habe. Für mich war nur wichtig, dass ich spielen darf und erfolgreich bin, weil das ist das, was ich liebe und möchte. Und deswegen ist mir nicht wichtig, dass, wie ich gesagt habe...
Ja, aber andere in Szene setzen, also ich verstehe das. Ich finde das ja auch, die vornehme Zurückhaltung kann ich schon nachvollziehen. Ne? Also warum ist diese Position, auf der du spielst, diese Sechserposition so unglaublich wichtig für ein Fußballspiel. Vielleicht kannst du das den Fußballbegeisterten, die jetzt nicht auf dem Niveau kicken wie du, vielleicht kannst du das mal kurz erklären, warum das so eine Schlüsselposition ist.
Weil ich glaube, die Sechserposition ist einfach das Herzstück des Spiels, egal ob mit oder gegen den Ball. Viele Aktionen passieren dort im Mittelfeld eigentlich. In jedem Spiel, man sagt ja auch, im Mittelfeld werden die Spiele meistens auch entschieden, in welche Richtung das Spiel geht. Deswegen, du hast, wie ich schon gesagt habe, zu ja jeder Position eigentlich so eine Verbindung und du bist immer nah dran am allen.
Wenn wir über Toni Kroos oder über Rodri sprechen, das sind ja Spieler, die du bewunderst, weil sie Dinge machen auf dem Feld, die viele Experten, doch Experten ja, aber die viele Zuschauer gar nicht sehen. Und warum sind genau die Dinge so wichtig, Angelo?
Sie bestimmen über den Fußball, den man spielt. Also jetzt sieht man ja Man City. Ich glaube, die spielen jetzt nicht den gleichen Fußball, wie wenn Rodri jetzt fit wäre. Und ich glaube, das zeichnet einfach ein Rodri oder Toni Kroos damals bei Real Madrid einfach aus, dass sie unscheinbar gut sind. Und so sehe ich auch mein Spiel. Ich bin nicht der auffällige Spieler, ich mache einfache Dinge. Und das ist auch bei Rodri oder Kroos so. Wenn man jetzt mal Kroos schaut, der spielt mal einen 5-Meter-Ball, aber das ist halt der richtige oder wichtige Ball, um halt dann dahinter mal eine Lücke aufzureißen. Und das unterschätzen halt manchmal viele. Aber für mich ist das der Fußball, den ich liebe und auch so selber spielen möchte.
Und wenn du dir die anguckst, kann man sich was abgucken in dem Spiel?
Einiges. Also ich war jetzt hier Viertelfinale Spanien-Deutschland. Da bin ich danach schon in die Kabine gegangen und habe gesagt, das ist der Abstand der beste Spieler, den ich gesehen habe mit Rodri. Der war zu krass in dem Spiel, muss ich sagen. Also der hat dann in jeder gefährlichen Aktion, egal ob mit Ball oder gegen den Ball, der war immer da. Also gegen den Ball immer, wenn es dann gefährlich wurde vom 16er, hat er noch einen Fuß dazwischen bekommen. Er hat noch eine Grätsche ausgepackt. Und das sind einfach so Kleinigkeiten, wo man sich als Spieler dann selber so sagt, hey, so möchte ich auch spielen. Dann nimmt man sich einiges mit, auch bei Toni Kroos, wie ich gesagt habe, diese einfachen Bälle, diese unscheinbaren Bälle, die aber so wichtig sind.
Aber warum werden die so unterschätzt, diese einfachen Bälle?
Ja, ich glaube halt einfach, weil viele Fans oder Experten oder so, die wollen einfach Tricks sehen, wollen Spektakel sehen. Was auch verständlich, schaue auch gerne Spieler zu, die 5 Spieler austribbeln, aber ich bin nicht der Typ, ich schaue dann lieber dann doch solche Spieler zu.
Und kannst du das alles noch lernen, was die können? Oder ist das eine Gabe irgendwie, die man nur bis zu einem gewissen Grad
erlernt? Ich glaube, dass es schon viel mit Talent zu tun hat, dass du so gut bist, aber ich hoffe mir natürlich, dass ich einiges noch von denen lerne. Deswegen, man ist nie komplett ausgereift oder perfekt. Man nimmt sich immer viel mit und ja, holt sich Tipps von großen Spielern.
Wie viel groß ist Stiller schon?
Schwer zu sagen selber. Kann man gar nicht beantworten. Also es wäre jetzt...
Gut, was sollst du jetzt auch sagen? Ja, 80%.
Das ist zu viel.
50% würdest du sagen, ist zu wenig.
Groß ist ein Weltklasse-Spieler gewesen, deswegen...
Hättest du gerne von dem einen oder von dem anderen, wenn du dir was aussuchen kannst? Was hättest du gern von Rodri und was hättest du gern von Toni Kroos?
Von Toni Kroos auf jeden Fall die Diagonalbälle. Die waren phänomenal, muss ich sagen. Also wie punktgenau er die gespielt hat. Und auch einfach wie präzise seine Pässe allgemein kamen. Das war schon beeindruckend anzuschauen. Ich glaube, der hat wenig Fehlpässe gespielt und auch immer auf dem richtigen Fuß. Was halt auch wichtig ist, um dann die weiterführende Aktion richtig auszuführen. Also ich glaube, wenn ich jetzt einen Ball in den Rücken spiele, kannst du halt nicht nach vorne spielen. Und es sind so Kleinigkeiten, das würde ich gerne von ihm noch besser lernen oder besser machen.
Aber da musst du natürlich schon, also wenn du jetzt lang Diagonalball spielst und dann musst du ja noch genau auf dem linken Fuß landen, ich meine, das ist natürlich auch schon...
Ja, ist eine Kunst, aber ich glaube, wenn man es möchte oder wenn man viel trainiert, viel übt, kann man immer alles schaffen. Deswegen, also manchmal, Fußball kommt es immer auf Kleinigkeiten an. Und wenn ich da dann Diagonalball spiele auf dem richtigen Fuß in den Lauf, kann immer noch was anderes entstehen, wie wenn ich in den Rücken spiele oder der Ball zu lang in der Luft ist, Schnee drauf liegt, sagt man ja immer.
Sagt der Trainer das auch, der war zu hoch der Ball, der ist zu lange in der Luft, oder?
Ja, klar, kann passieren, schon.
Und was von Rodri? Was ist jetzt zu gern von Rodri?
Ich finde seine Präsenz, finde ich brutal. Also wenn er auf dem Platz ist, habe ich immer irgendwie das Gefühl, da ist es anders, wie wenn jetzt ein anderer da steht. So einfach diese Ruhe, diese Aura, die er ausstrahlt am Ball und auch gegen den Ball.
Welcher Spieler hat dich am meisten beeindruckt, gegen den du bis jetzt gespielt hast?
Ich würde sagen Thomas Müller.
Weil? Ist das auch diese Präsenz?
Das ist die Präsenz. Wir haben jetzt gegen Bayern gespielt, da habe ich auch in der Kabine gesagt, so wie er anläuft gegen den Ball, so taktisch klug und auch so eklig. Gegen so ein Spiel hat man noch nicht gespielt. Und wenn Bayern den Ball hat, ist es bei ihm auch immer so, dass er für mich als Sechser ist es schwer, ihn zu verteidigen, weil er ist immer in den Räumen, die für mich eklig sind, für den Sechser. Und das hat er, glaube ich, perfektioniert. Deswegen würde ich schon sagen, er war bis jetzt der Unangenehmste.
Okay. Und der macht noch weiter, glaubst du? Der kann ja gar nicht ohne Fußball.
Ja, ich denke, jeder deutsche Fußballfan wünscht sich das.
Ja, das auf jeden Fall. Das stimmt. Ich stelle dich kurz vor. Wir haben jetzt schon so viel über Fußball gesprochen, damit die Leute, die kennen dich natürlich, aber grob wissen. Also du bist natürlich in München geboren. Bist mit 9 Jahren zu den Bayern gekommen. Wie war das? Wer hat dich da hinkutschiert? Wer hat dich gesehen? Wer hat dich gefunden? Wer hat gesagt, der Angelo muss zu den Bayern?
Boah, damals war ich beim Überzhof und da hat mein Scout zugeschaut.
Ah, okay.
Und er ist auf meine Eltern zugegangen und hat gesagt, ja, wir würden den gerne mal einladen. Da habe ich dann aber erstmal ein Jahr abgesagt, weil es war mir noch zu früh und ich wollte einfach nur Spaß haben mit meinen Kindheitsfreunden. Deswegen bin ich dann noch ein weiteres Jahr beim Überzhofen geblieben und dann bin ich aber dann ein Jahr später zum Probetraining gegangen und dann habe ich das Ding auch, ja, aber habe ich das auch dann gemacht.
Und dann gibt es ja irgendwann eine Entscheidung. Also du spielst dann davor quasi, ne? Bei den Bayern mehr oder weniger. Und dann kommt ja einer nach dem ersten oder am zweiten oder am dritten Training oder wie war's und sagt dann, Angelo, du bist ein guter Kicker, wir wollen, dass du bleibst.
Ja, das war dann so, dass die eher mit meinen Eltern gesprochen haben und denen gesagt haben, ja, wir würden uns gerne das machen und wir stellen uns das auf jeden Fall vor. Und ja, berät ihr das als Familie, bespricht es und dann, ja, würden wir uns über eine Rückmeldung freuen. Und dann haben wir es auch besprochen, Pro und Contra durchgegangen, mehr Pro natürlich. Ja, und dann haben wir das gemacht.
Musstest du deine Eltern ein bisschen überzeugen oder waren die auch happy, dass du es geschafft hast für dich? Oder hätten die lieber gesagt, spiel weiter in Nürnbergshofen?
Nee, ich glaube, meinen Eltern war nur wichtig, dass ich, wenn ich sage, als kleiner Junge, sag mal eh nicht viel, aber dass wenn ich es mache, dann aus Überzeugung. Und weil ich einfach das unbedingt möchte, aus Spaß und aus Leidenschaft. Das war denen wichtig. Einfach da nicht, dass ich sage, okay, ich spiele zwar Bayern, weil ich jetzt bei Bayern spiele, sondern einfach, weil ich das liebe und einfach das möchte. Das war denen einfach wichtig.
Und wann wusstest du, ich kann es bis zur Nationalmannschaft schaffen?
Als ich eingeladen wurde.
Tatsächlich
jetzt. Nee, es war nie so, dass ich gesagt habe, okay, ich will jetzt natürlich sagt man das, aber ich muss es jetzt dahin schaffen. Für mich war immer wichtig, habe ich zu allen gesagt, zu meinen Mitspielern oder zur Familie. Mir ist nur wichtig, dass ich Spaß hatte. Dass ich immer, wenn ich auf dem Platz bin, es genieße. Und das war mir immer wichtig. Und deswegen wollte ich nie verkrampft sein oder sagen, ich muss es jetzt, weil ich glaube, so schafft man es nie.
Ist das ein entscheidender Faktor?
Ich finde ja, für mich persönlich ja. Du hast mit Fußball angefangen, weil du es liebst, weil du es machen möchtest. Und dann willst du auch weitermachen und nicht dann irgendwie mit anderen, das ist unwichtig, aber anderen Sachen konfrontiert werden. Für mich ist es wichtig, dass ich einfach nur auf dem Platz stehe. Und wenn ich das machen kann, bin ich glücklich.
Ja, wir haben hier draußen einmal geguckt. Also ein goldener Lamborghini steht hier nicht.
nee, der kommt auf keinen Fall. Obwohl ich den schon eigentlich schön finde. Aber
hat das eigentlich?
Ja, hat was. Also es ist ein Eyecatcher.
Ja.
Aber für mich als Person wäre das nichts.
Was wäre denn das Extrovertierteste, was du dir leisten würdest? So eine bunte Jacke wie Sané oder?
Boah, schwer. Ich bin eigentlich, was solchen Sachen auch angeht, mit Style bin ich auch raus.
Echt?
Bin ich raus, dann bin ich eher klassisch einfach.
Okay.
Einfach.
Wer ist bei euch der Stylo-Milo-Man in der Mannschaft?
Also ich finde, guten Style hat Enzo. Enzo Mio hat einen super Style. Der kleidet sich recht ordentlich.
Recht ordentlich. Ist ein richtiges Kompliment.
Carasor ist sehr extrovertiert, würde ich sagen. Der gibt alles.
Guter Typ, finde ich.
Super Typ.
Ja.
Sehr, 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 sehr korrekt, sehr, sehr
guter herzlich. Spieler.
Super Spieler. Mich der unterschätzteste Spieler eigentlich der Bundesliga.
Obwohl ich finde, jetzt wissen mehr, wie wichtig er ist, ne, fürs Team. Auch wenn er mal, war jetzt mal gesperrt, glaube ich, ne, irgendwie vor 2, 3 Wochen oder so. Da hat man schon gemerkt, das ist dann, entsteht schon eine kleine Lücke irgendwie, ne, ohne jetzt die anderen darunter zu sprechen.
Nee, doch, auf jeden Fall. Also ich denke, Atta ist für mich persönlich auch eigentlich der wichtigste Spieler auf dem Platz, weil ich einfach ja mit ihm die Position teile. Wir müssen immer abgestimmt sein und deswegen ist er für mich sehr wichtig. Der hilft mir sehr viel und lässt mir die Freiheiten, die ich brauche. Und andersrum genauso. Ich denke, wenn man sich auf seinen Kollegen verlassen kann, ist immer die halbe Miete.
Der Wegarbeiter für Stiller sozusagen. Und andersrum.
Andersrum auch. Ja.
Es gibt so viele Statistiken im Fußball, hast du gesagt. Ich bin natürlich so ein kleiner Statistikfreak, der mal alles guckt und liest und was auch immer. Es gehört ja auch zu unserem Job dazu. Muss für dich Fußball mehr Emotion sein, wenn du keine Statistik magst?
Ja, für mich ja. Ich glaube, so liebt jeder den Fußball, wenn du Emotionen dabei hast. Ich glaube, wenn alles kontrolliert ist und alles da so abschaust, glaube ich, ist nicht das, was wir sehen wollen.
Aber wie viele Statistiken gibt es bei euch im Training? Also ihr habt ja immer die Leibchen um, Laufwerte werden gemessen, ganz viele andere Daten auch. Kriegt ihr das alles immer? Oder nur wenn es mal nicht so richtig gut ist, kommt dann einer und sagt, pass auf, ich habe jetzt mal gesehen, die anderen sind 4 Kilometer gelaufen heute und du nur 2?
Nee, ist, glaube ich, noch nicht passiert. Mir ist im Training, also bekomme gar nichts mit. Klar, tragen okay. wir unsere Weste immer, aber das macht dann das Trainerteam mit dem Athletiktrainer. Die werten da alles aus, ob wir genug gemacht haben oder nicht.
Okay. Also da gibt's gar nicht, oder ist Sebastian Hoeneß jemand, der viel mit Statistik arbeitet und euch sagt, pass auf, so und so, das und das und darauf müsst ihr achten beim Gegner oder selber, oder macht ihr das auch nicht?
Teils, teils, glaube ich. Ihm ist schon wichtig, dass wir einfach uns auf uns verlassen und nicht dann auf Gegner oder Statistiken, sondern einfach das, was uns stark macht, dass er die Stärken noch größer macht. Und klar, es ist ihm schon wichtig, dass wir viel laufen oder eine gute Passquote oder gute Sprints, viele Sprints haben, aber am Ende, wenn du trotzdem schlecht spielst, bringen dir auch die Statistiken nichts.
Das stimmt. Sebastian hat sich ja dafür eingesetzt, dass du verlängerst, kann man das so sagen? Oder hat er gesagt, verlänger, ich will dich unbedingt weiter in meiner Mannschaft haben?
Er hat auf jeden Fall, wir hatten auf jeden Fall ein Gespräch, wo er gesagt hat, es wäre auf jeden Fall sehr gut oder ihm würde es auf jeden Fall auch sehr freuen, wenn ich verlängere. Deswegen war dann für mich auch ab dem ersten Tag, wo das die Verlängerung ins Gespräch kam, war für mich klar, dass ich das Ding machen möchte.
Hast du ihn auch gefragt, was er macht?
Klar bespricht man sowas, aber ich glaube, das müsste unter uns bleiben.
Ja, natürlich. Also ich komme ja deswegen drauf, weil ihr habt ja einen besonderen Bezug einfach, ihr zwei. Also ihr werdet dich in der Jugend trainiert, also bei den Bayern, dann Hoffenheim, dein Trainer ist jetzt in Stuttgart dein Trainer. Warum ist das so ein, warum matcht das so zwischen euch beiden?
Ich glaube einfach, weil wir den Fußball gleich sehen. Ich denke, er möchte den Fußball spielen, den ich auch spielen möchte oder auch so verteidigen, wie ich auch verteidigen möchte. Und ich glaube, das ist dann sehr wichtig, als Trainer einen Spieler so zu haben oder auch als Spieler, wenn du einen Trainer hast, der weiß, was du kannst und dir einfach komplett vertraut. Ich denke, das ist das Wichtigste für einen Spieler, weil so kannst du befreit ausspielen und Fehler machen.
Und wie bringt er dich weiter? Also was ist seine Fähigkeit als Trainer? Es geht ja immer um diese Bessermacher. Wo ist dieser besondere Moment, den er hat oder die besonderen Momente als Trainer?
Ich glaube, er ist einfach ein Menschenfänger. Ich glaube, er weiß, wie er mit jedem Einzelnen umzugehen hat und wie er ihn auf seine Seite bekommt. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig in der Mannschaft, die Kabine hinter sich zu haben. Und die hat er zu 100% und deswegen, glaube ich, macht er auch jeden einzelnen Spieler besser. Ich denke jetzt nicht, wenn man jetzt die Mannschaft anschaut, dass sich irgendein Spieler unter ihnen verschlechtert hat.
Jetzt bist du ja von der Bank von Hoffenheim. Ich meine, wenn man sich das mal überlegt, da hattest du einen anderen Trainer, ja, der was gab, war das ein Kommunikationsproblem? Warum hat er anderen Fußball spielen lassen? Das war Materazzo damals, ne? Der hat irgendwie was nicht bei dir gesehen, was Sebastian Hoeneß sieht.
Ja, ich denke, das größte Punkt war einfach, dass da ein anderer Fußball gespielt wurde und ich dann dadurch auch anders eingesetzt wurde, wo meine Stärken eher nicht so zur Geltung zum Vorschein kamen, weil wenn ich jetzt nicht meine Stärken komplett auf den Platz bringen kann, dann bringe ich der Mannschaft auch nichts. Deswegen hat es einfach nicht gepasst, sage ich jetzt. Und deswegen bin ich jetzt glücklich, dass ich hier bin und meine Stärken ausspielen kann.
Und wenn du das selber nochmal so alles reflektierst, also von der Bank in Hoffenheim als guter, talentierter Spieler zum VfB, zum Vizemeister, in die Champions League, in die Nationalmannschaft. Ich meine, wenn du da sitzt auf der Bank, wirst du den Gedanken ja nicht gehabt haben wahrscheinlich, ne? Also
naja, das auf keinen Fall. Ich habe auch nicht gedacht, dass es jetzt dann so eine Kurve ausschlägt. Aber für mich war einfach nur wichtig, dass ich, wenn ich wechsle, dass ich spiele. Und deswegen habe ich jetzt hier den richtigen Verein.
Und du wusstest, dass du spielst, als Sebastian Hoeneß gesagt hat?
Na, ich wusste auf jeden Fall, dass ich meine Chance bekomme. Dass es dann so klar, so funktioniert, hätte ich mir auch nur vorstellen können oder erträumen können. Ich wusste nicht, dass ich spiele, aber ich denke, es ist einfach von der ersten Sekunde gepasst. Und wenn man dann Leistung bringt, ja, dann setzt man sich durch.
Ist vielleicht ja auch gar nicht so einfach irgendwie, wenn man so eine enge Beziehung hat, also den Spieler so lange kennt und du den Trainer so lange kennst, dass man da nicht zu viel reininterpretiert. Also der holt mich jetzt und dann ist ja klar, läuft's wie immer. Ich spiele halt. Es ist ja auch dann vielleicht manchmal gar nicht so einfach, wenn der dann sagt, pass auf, Angelo, es reicht einfach nicht. Also manchmal vielleicht irgendwie. Weißt du, was ich meine?
Klar, aber das Geschäft, ich denke, das ist ein Leistungsprinzip. Wenn du keine Leistung bringst, dann darfst du auch nicht spielen. So einfach ist es und deswegen muss man jede Woche, jeden Tag im Training alles geben, um am Ende sich durchzusetzen, weil die Konkurrenz schläft nie, sagt man ja. Und deswegen hast du einfach den Ansporn, immer alles zu geben.
Und dieser Stuttgart-Rausch, wo ist der im Moment?
Ich glaube,
ist da ein kleiner Knick drin jetzt gerade, wenn du die Ergebnisse mal nur rein die Ergebnisse betrachtest?
Ja, aber ich glaube trotzdem, wir spielen eigentlich eine ordentliche Saison. Klar, wir haben jetzt nicht die letzten Wochen die Ergebnisse eingebracht, die wir uns alle erwünschen. Aber man muss sagen, wir haben eigentlich eine gute Champions-League-Saison gespielt, sind mit DFB-Pokal im Halbfinale und in der Bundesliga ist auch noch alles drin. Deswegen, und viele von uns oder eigentlich alle von uns spielen zum ersten Mal eine Dreifachbelastung, Nationalspieler Vierfachbelastung. Und ich glaube, am Anfang der Saison hätten wir das Ergebnisstand jetzt alle unterschrieben.
Total. Jetzt hast du natürlich Champions League gespielt, verlängerst, willst natürlich, also das ist ja das Maß irgendwie, ne, glaube ich, oder? Für alle.
Klar, ich glaube, jeder Fußballer möchte international spielen. Deswegen werden wir immer alles geben, jede Woche gewinnen. Und am Ende schauen wir dann, ob es reicht. Aber mir ist wichtig, erstmal, dass wir erstmal die Spiele gewinnen. Und ob es dann reicht, ist dann was anderes. Aber wir müssen Leistung bringen und da ist noch ein langer Weg hin.
Dein erstes Champions-League-Spiel war im Bernabeu.
Ja.
Gegen Real Madrid.
War schon was anderes, ne?
Ja, man sieht so in deinen Augen, wie es funkelt. Gehst du dann da rein und mit breiter Brust und denkst, ich bin da? Oder sagst du, jetzt ist der kleine Angelo im Bernabeu und guck mal, was passiert? Also versteh mich jetzt nicht falsch. Ja. Also bist du da Fan oder bist du voller Überzeugung?
Boah, wir haben ja am Tag davor haben wir ja da trainiert, hatten wir eine Einheit, ein Training. Und da war dann schon so, dass du erstmal so komplett geschockt warst, komplett sprachlos, weil mit dem Stadion, mit der kompletten, ja, Fernseher, sage ich jetzt mal, um das komplette Stadion rum und dann diese
LEDs,
ja, die LEDs, die Aura. Das war schon was anderes, da war man dann schon eher Fan, sage ich mal. Aber dann im Spiel, in der Kabine vorm Spiel war man auch brutal nervös, hat man dann schon gemerkt, jeder war nervös, jeder wusste nicht, was auf einen zukommt mit den Fans. Wir wussten auch, unsere Fans werden da sein, werden lautstark sein. Deswegen war man dann sehr nervös, aber ich glaube eigentlich, wir haben eine gute Partie gemacht und ja, haben es.
Gutes Spiel habt ihr gemacht.
Ja, haben auf jeden Fall sehr gut gespielt. Dann durch den Eckball, ja, 2-1 kassiert, was dann sehr bitter war und dann am Ende, wenn du es 3-1 durch den Konter kriegst, ist bitter. Aber ich glaube, wir haben uns gut verkauft.
Wie lange brauchst du, oder bist du vor jedem Spiel ein bisschen angespannt oder nervös? Oder ist es dann eher so die Vorfreude auf das Spiel? Und wie lange brauchst du, um so reinzukommen? Also wann weißt du, heute sitzen die Pässe, man hat ja irgendwie immer so ein Gefühl. Also jetzt wird es richtig gut, heute muss ich mich so ein bisschen reinbeißen. Wie lange dauert das bei dir?
Bei mir ist immer so eigentlich, mir ist sehr wichtig, dass ich schnell einen Ball bekomme oder einen Zweikampf habe. Weil wenn ich dann einen Ball habe und da einfach ankomme, dann weiß ich, okay, hey, heute könnte es gut werden. Wenn ich dann so nach 7 Minuten immer noch keinen Ball hatte oder gefühlt keinen Ball hatte, dann ist immer ein unwohles Gefühl, aber man macht trotzdem weiter so. Aber mir ist wichtig, eigentlich schon am Anfang einen Ball zu haben oder einen Zweikampf zu haben.
Und das Auge, was du hast, also es gibt ja den Satz von dir, wer früher losläuft, ist auch schneller da.
Klar.
Hast du das schon komplett verinnerlicht in deinem Spiel?
Ja, schon. Also wir hatten ja auch früher immer diese Sprinttests und alles und da kam dann immer ein Athletiktrainer und gemeint, da geht mehr oder wir arbeiten dran oder sonst was. Aber für mich war eigentlich immer nur wichtig, dass ich auf dem Platz schnell bin oder ja, wenn ich die Aktion früh sehe und früher loslaufe, wie ich gesagt habe, dann gewinnst trotzdem das Duell. Und deswegen war mir das immer wichtig und das habe ich mich ja darauf spezialisiert.
Wobei Geschwindigkeit natürlich jetzt, also auf deiner Position machen wir jetzt mal eine kleine Klammer drum, weil du da wirklich auch viel antizipieren kannst. Aber wenn du natürlich siehst, wie die da links und rechts außen an allen vorbeisegeln, das ist ja schon irre. Ne? Also was so gerade in den letzten Jahren, finde ich, nochmal extrem passiert ist über die Geschwindigkeit.
Ja klar, da sieht man auch, dass man einfach viel im Athletikraum ist, weil viele arbeiten an sich, der Explosivkraft. Und das ja, zeichnet auch Außenspieler aus und brauchen sie auch.
Du warst ja beim EM-Spiel in Stuttgart im Stadion.
Ja.
Da war ich auch. Und was ist so dein Gedanke, wenn du die dann da unten siehst? Also A, will ich auch, komme ich hin? Es gab ja schon Kontakt dann logischerweise mit der Nationalmannschaft. Und jetzt noch nicht, aber meine Zeit kommt. Also was?
Nein, in dem Moment eher nicht. In dem Moment war einfach nur geiles Spiel. Freut man sich. Hoffentlich gewinnen wir. So, wir standen auch 120 Minuten, standen wir, ich hatte danach Fußschmerzen. Also war ich krass, das ganze Stadion war ja voller Euphorie, elektrisiert. Mir war das nicht so im Kopf, dass ich jetzt sage, wieso bin ich jetzt nicht da oder sonst was. Mir war einfach wichtig, dass wir da das gewinnen. Und klar wünscht man sich natürlich dann in der Zukunft, dass man dabei ist.
Wird ja 26 dann ein Wahnsinnsturnier. Also wenn du richtig fit bleibst und gesund bleibst, wirst du ja wahrscheinlich, also du hoffst natürlich, dass du dabei bist, ja. Ne? Ist ja klar. Und ist das dann so auch noch dann nochmal so ein Meilenstein, wenn du jetzt mit deiner Verlängerung mit diesem Turnier vor Augen?
Klar, also ich will auf jeden Fall dabei sein. Ich denke, jeder, der jetzt gerade Nationalmannschaft ist, möchte in diesem Turnier teilnehmen oder ein Teil davon sein. Deswegen ist mir das wichtig, einfach, dass ich jetzt viel spiele, Selbstvertrauen gewinne oder entwickle. noch mehr entwickle und dass ich da dann dabei bin und ja, einfach Teil davon sein darf.
Wie ist das mit Julian Nagelsmann, also und der Nationalmannschaft? Ihr seid ja dann fertige Spieler, logischerweise, wenn ihr da hinkommt, ist es da nochmal sehr anders? Gibt es nochmal einen ganz anderen Input? Gibt es nochmal eine andere Idee, auch der Weiterentwicklung für dich?
Schon, auf jeden Fall. Man entwickelt sich sehr, sehr weiter, weil du einfach mit anderen Spielern dann zu tun hast, die 10 Tage, sage ich jetzt mal, und da lernst du nochmal eine andere Idee kennen, wie ticken die anders oder wie, was die Philosophie vom Trainer, wie sieht es auch Sandro Wagner, der auch sehr viel mit einbringt. Und da lernt man dann schon sehr, sehr viel, muss ich sagen.
Mhm. Du hast ja gerade ein Tor gemacht gegen deinen Ex-Verein. Was war dein erster Gedanke, als dieser Linksschuss, war ja ein sehr ordentliches Tor, ne, wenn man das sagen kann.
Ja, mein erster Gedanke war eigentlich nur lauf los, Zeckfahne. Also ich habe selber nicht geglaubt in dem Moment, dass er einschlägt. War dann doch relativ überrascht, weil im Training kommen die eigentlich ab und zu auch so, aber sehr, sehr selten.
Ja, war ein schönes Tor.
Ja, war super. Ich glaube, haben wenige mit gerechnet, ich auch nicht.
Och, das will ich jetzt so gar nicht sagen. Und dann gegen den Ex, war das nochmal was Besonderes?
Ja, klar.
Also, was ist denn die Mannschaft, ist, bei der du groß geworden bist, also gegen die Bayern?
Natürlich, ist was Besonderes. Sehr, sehr besonders. Aber ich glaube, jedes Bundesliga-Tor ist besonders, vor allem, wenn man wenige schießt. Ich glaube, ich habe jetzt bis jetzt in jeder Saison ein Tor geschossen. Vielleicht werden es dieses Jahr noch 2.
Das war auf jeden Fall dein erstes.
Ja. Ja.
Und dann richtig gutes. Und da geht es natürlich los. Ne? Also jetzt ist Stiller vielleicht mal irgendwann der Nachfolger für Joshua Kimmich bei den Bayern. Das wirst du wahrscheinlich auch irgendwie mitbekommen haben, dass das diskutiert wird. Macht dich das stolz? Oder geht das komplett an dir vorbei, weil es im Moment kein Thema ist?
Nee, ist gar kein Thema. Ich habe ja jetzt erst im Januar meinen Vertrag verlängert. Bewusst verlängert. Und deswegen bin ich einfach sehr, sehr glücklich, dass ich hier sein darf mit dem VfB. Ja, am besten erfolgreich sein darf. Und ja, gebe hier Woche für Woche alles.
Mhm. Nochmal zurück zu Sebastian Hoeneß und seinen Fähigkeiten als Trainer. Da werden natürlich jetzt auch andere aufmerksam. Ne? Also ich will nicht sagen, dass du dir dann Sorgen machst, aber wie hält Stuttgart, wie hält der VfB diese ganze Idee zusammen? Also die Hoeneß-Idee, die Stiller-Idee.
Ich glaube, dazu muss man sich einfach committen. Man muss dir was aufbauen. Und ich hoffe, der Trainer ist so ein Typ dafür. Wir alle stehen hinter ihm und wünschen auf jeden Fall, dass er nächstes Jahr auch noch da ist.
Mhm. Sebastian sagt über dich, es gibt bei Angelo keine Grenzen. Setzt sich das unter Druck?
Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, das ist was Schönes, wenn der Trainer sowas sagt und spornt einen einfach nur noch mehr an, ihm recht zu geben.
Was ist so das Besondere, wenn ihr jetzt in dieser Entwicklung, wenn du das nochmal schreibst beim VfB, also jetzt diese Vizemeisterschaft, das war außergewöhnlich. Ich will nicht sagen, es war zu viel, zu gut, was du ja jetzt in diesem Jahr fast kaum erreichen kannst. Ist das so ein kleines Problem, was da mitschwingt? Also die Geister, die ich rief?
Ich glaube, man wünscht sich immer, dass es dann genauso läuft wie letztes Jahr. Aber man muss auch realistisch sein und sagen, das ist eigentlich nahezu unmöglich, weil du halt einfach alles gepasst hat. Ich glaube, wir hatten auch manche Spiele, die wir nicht gut gespielt haben, haben wir gewonnen. Aus irgendeiner unmöglichen Aktion haben wir dann ein Tor geschossen. Und dieses Jahr ist einfach klar, auch mit dieser Dreifachbelastung, dass irgendwann auch mal die Ausdauer oder die Kraft nicht mehr reicht. Dass du auch mal ein Spiel nicht mehr 90 Minuten ziehen kannst, sondern dann in der 75. vielleicht einbrichst, was sehr schade ist. Aber ja, klar muss sein, dass es ja ein Wunschdenken ist.
Hm. Wieso hängt eigentlich ausgerechnet das Trikot da hinter dir? Fällt mir gerade ein.
Das war mein erstes Spiel.
Ah, okay, das verstehe. Gut.
Und mein erstes Spiel für den VfB.
Wie ist es ausgegangen? Ich weiß es leider nicht.
Ich glaube, 5-0 ging es damals aus.
Ja?
5-0, sagen wir, hier im Stadion, erstes Spiel 5-0.
Ah, gut.
Gleich einen Assist auch gehabt, war ein super Nachmittag.
Ja, das glaube ich. Ja gut, dann hängst du natürlich völlig zurecht. Weil du gerade gesagt hast, Dreifachbelastung, Nationalspieler, bist du ja jetzt Vierfachbelastung. Wie steckst du das weg? Das ist ja immer ein großes Thema. Ne? Also es gab ja Streikdrohungen in England, ne? Von den erfahrenen Trainern, von Pep auch, der sagt, irgendwann ist reicht, es geht nicht mehr. Wie ist es bei dir?
Ich muss sagen, ich habe es ein bisschen unterschätzt. Also mir war es nicht klar, dass es so anstrengend wird mit dem Reisen. Auch das Mentale unterschätzen, glaube ich, viele. Dass du halt wenig zu Hause bist, immer in einem Hotelbett pennst, spät nach Hause kommst, spät schlafen gehst. Und ich glaube, das habe ich auch unterschätzt und habe dann auch viele gefragt, wie sie das gesehen haben, wie es für sie war. Um zu bestätigt zu bekommen, dass ich nicht der Einzige bin, der das so sieht.
Mhm. Aber kannst du das so ein bisschen ausführen? Also dieses Mentale jetzt, denkt der geneigte Zuhörer oder Fußballfan irgendwie, ja gut, die fliegen nach Madrid, schön Privatflieger, dann geht's mit ein bisschen und einem Chauffeur dann zum Flieger, dann geht's ins Hotel. Also das hört sich ja oder sieht nicht anstrengend aus, ne, von außen. Also ja. wo ist die Herausforderung?
Dass du einfach immer im Training oder einfach allgemein, wenn es darauf ankommt, immer bei 100% sein musst, auf Spannung sein musst. Und der Körper, der muss auch mal regenerieren, muss runterfahren. Und das ist halt einfach sehr, sehr schwer, wenn du dann im Flieger sitzt, wenn du dann schwere Beine hast und dann jedes Mal wieder dann ins Training gehst, da dann nicht nachbereiten musst, vorbereiten musst. Und das, da hast du halt einfach sehr, sehr wenig Zeit, wenn du alle 3 Tage spielst, dass dein Körper da komplett wieder sich neu aufbauen möchte oder kann. Und das, wie gesagt, das unterschätzen viele mental.
Ich habe gerade ein Buch bei dir gesehen hier, die Michael Jordan Geschichte. Ich glaube, du liest gerade drin und was ist das für ein Vorbild, für ein Typ? Ich meine, es ist ja nicht ganz deine Generation, schon raus jetzt, ein bisschen älter. Ex-Basketballer schon. Was ist das Besondere bei dem?
Ja, ich glaube immer, dass er nach dem Maximum strebt. Er hat immer die Intention, dass er das Maximal aus der Mannschaft rausholt und aus sich. Und deswegen ist mir wichtig, als Person ihn ein bisschen zu verfolgen. Oder wie er damals in seiner Karriere war. Da hat man auch mit der Netflix-Doku, die hat mich da auch ein bisschen da mitgenommen, da wie er da getickt hat, wie die Spieler über ihn gesprochen haben, auch hört man auch nicht alle Tage.
Ich könnte mir vorstellen, wenn du so einen Megastar in der Mannschaft hast, dass es für einen Mitspieler auch mal schwierig ist. Weil wenn nicht alles auf den fokussiert, also da ist ja kaum was übrig geblieben. Also, und da waren ja wirklich viele Topstars. Ne?
Klar, aber es kann auch vielleicht auch für die Mitspieler einfacher werden. Wenn alle sich auf ihn fokussieren, dann kannst du befreit auch spielen und zeigen, dass du auch nicht schlecht bist. Deswegen, ich sehe es dann eher dann doch als Chance.
Was ich, also besonders war ja bei Michael Jordan immer, also wenn es dann spitz auf Knopf stand und es waren noch, keine Ahnung, 10 Sekunden, 15 Sekunden, es war völlig klar, Jordan kriegt den Ball und der macht mit dem Zurückfallen seinen Dreier, wie es immer gemacht hat. Gibt es einen vergleichbaren Fußballer, wo du weißt, im Prinzip ist es genauso, also wenn es nicht läuft, dann gibst du denen den Ball, dann wird schon irgendwie funktionieren und gehörst du auch mal irgendwann dazu?
Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich da irgendwann mal dazugehöre, weil man darf sich nicht verstecken im Fußball. Man darf, wenn es darauf ankommt, sich nicht zurückziehen, sondern muss dann da vorangehen, weil es zeichnet auch einen Führungsspieler aus. Und da gab es ja genügend Fußballer, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten, die das vorgelebt haben.
Ist Florian Wirtz so ein Typ? Kann man dem den Ball geben bei der Nationalmannschaft? Du weißt, eigentlich wird es jetzt gut.
Ja, doch. Also er ist ja sehr, sehr, sehr kreativ und ja, will immer den Ball haben, auch zocken. Deswegen genießt man das dann schon sehr, mit ihm zusammen zu spielen, weil man weiß, er gibt immer alles und versucht immer alles. Ob es dann klappt, ist immer eine andere Sache. Das weiß man nie, aber man weiß auf jeden Fall, bei ihm kann man sich darauf verlassen, dass er alles für den Erfolg gibt.
Ist das, also wenn du jetzt die siehst, die Musialas und die Florians, also du bist ja ein ganz anderer Spielertyp. Denkt man manchmal, ach, so ein paar Sachen von denen hätte ich auch ganz gerne oder denken die ist andersrum, so ein paar Sachen vom Angelo, das hätte ich aber auch ganz gerne?
Das weiß ich nicht, müsste ich sie mal fragen. Ich glaube eher nicht. Nee, aber es gibt dann schon manchmal im Training, wo ich mir denke, wie kann das jetzt eigentlich sein, wie sie da immer da durchkommen? Ich denke mal immer, es musste eigentlich Glück sein, weil bei mir klappt es nicht. Aber es ist schon krass, wie sie da immer dann im Slalom-Dribbling da durch die Gegenspieler laufen.
Hast du einen guten Tipp für die, die jetzt noch gegen Florian Wirtz oder Jamal Musiala spielen müssen, wie man die aufhält?
Ich glaube, eklig sein hilft bei solchen Spielern eigentlich immer. So ein bisschen sich aggressiv machen. Aber ich einfach auf einen schlechten Tag von denen hoffen, ist, glaube ich, am einfachsten.
Ja, da musst du aber lange hoffen. Die haben eigentlich fast nur gute Tage. Also das ist ja schon herausragend. Bist du ein aggressiver Spieler? Bist du jemand, der dann auch echt die Grenzen so austestet? Ich will nicht sagen, bis zu Unfairness, aber wie würdest du dich da einschätzen?
Nee, ich glaube, ich bin in der Hinsicht ein fairer Spieler. Ich möchte fair gewinnen und möchte jetzt nicht jemanden verletzen, absichtlich oder sonst was. Ich glaube, es gehört sich nicht, ist nicht menschlich. Deswegen, ich bin da sehr, sehr fair und ja, einfach immer nur maximalen Erfolg dann dadurch.
So, jetzt sind wir hier in deiner schönen Wohnung, in deinem Haus in Stuttgart, gucken hier in diesen wunderschönen Kessel. Das Stadion kann man ja auch sehen, ein bisschen.
Da unten ja, links, hinten links. Ja.
Und dann brauchst du immer so 20 Minuten hin und her. Und wenn du nicht Fußball spielst, dann, ich habe gehört, du hast jetzt eine Dartscheibe und bist, was für ein Average machst du?
Ja, an guten Tagen 50, würde ich sagen. Ich denke, das ist nicht so verkehrt für einen Anfänger.
Gut, aber du musst ja ein bisschen spielen schon, sonst geht das ja nicht.
Ja, ich spiele ja schon relativ lange, aber nie dann immer nur eigentlich meistens im Dezember und Januar habe ich meistens immer gespielt, weil da die Weltmeisterschaft lief.
Spielst du die nach sozusagen?
Ja,
für Paul Taylor.
Immer, ja. Immer nach. Ich war mal Barnefeld, war ich immer.
Ehrlich?
Ja, ich war mal er.
Okay.
Mein Bruder war immer so ein mäßig Phil Taylor. Deswegen aber, ja, ich gebe mir Mühe auf jeden Fall, jetzt besser zu werden.
Angelo the Power Stiller, sozusagen. Ja. Und 180er schaffst du auch?
Ja, habe ich schon 4-5 Mal jetzt vor ein paar Tagen habe ich endlich wieder geschafft. Die 180 ist ein brutales Gefühl. Also ich kann dich nur empfehlen, das nachzumachen.
Was ist besser, Tor gegen die Bayern oder 180 auf der Dartscheibe?
Ja, dann doch das Tor.
Okay. Und wenn du Fußball schaust, also du musst ja jetzt die Champions League leider im Fernsehen schauen, mit ein bisschen Schmerz oder wie geht das dann?
Klar, es ist ein bisschen schmerzhaft, nicht mehr dabei zu sein, aber man ist trotzdem stolz, dass man sich so verkauft hat oder gut verkauft hat. Ich denke, wir haben Deutschland super vertreten. Anfang der Saison wurde ja gesagt, dass wir das 8 Punkte erreichen. Also die KI hat am Ende nicht gereicht.
Aber bist du so ein KI-Typ?
Nee, aber das wurde ja so stolz berichtet, weil waren ja alle so stolz auf die KI, dass es reicht. Oder dass dann 98% reichen, hat nicht gereicht. Deswegen ist schon ein bisschen schade, dass die KI noch nicht ganz so ausgereift ist.
Ja, aber du kannst es dir dann schon irgendwie ein bisschen gemütlich machen, so mit Füße hoch und gut, Chips ist ja nicht erlaubt. Aber, oder vielleicht doch, weiß ich gar nicht. Und genießt dann so ein Fußballspiel oder bist du dann, guckst du dann schon wieder, wie spielt der auf meiner Position oder wie schaust du das?
Ich denke jetzt, ich schaue dann, wenn ich Fußball schaue, eigentlich eher entspannt, außer mich interessieren halt einfach ein paar Spieler. Dann schaue ich dann schon spezieller auf die drauf oder auf das ganze Spiel drauf, wie das läuft. Aber im Fernsehen ist es ja meistens auch schwer anzuschauen oder genau drauf zu schauen, weil da siehst du auch nicht immer alles, wie er das sieht, von welcher Position. Und im Stadion ist es immer einfacher, weil da kannst du in 90 Minuten eigentlich ja zuschauen. Und im Fernsehen, wenn du da mal eine nähere Aufnahme hast, ist es halt sehr schwer.
Mhm. Hast du auch eine große Küche? Bist du so ein kleiner Brutzler?
Leider nicht. Also ich schaue sehr gerne solche Kochshows. Aber ich bin leider zu faul, muss ich sagen. Ich habe da andere Dinge.
Gut, aber Ernährung ist ja wichtig für dich. Also das weiß ich ja auch. Das gut, für jeden Spitzensportler sollte das wichtig sein. Aber wie machst du es?
Nee, ich hab jetzt einen Koch, den Rainer habe ich jetzt, der mir dann immer Sachen liefert, die ich dann einfach nur warm machen muss, wo dann immer ja genau darauf geachtet wird, was da drin ist. Weil mir das sehr, sehr wichtig ist, einfach, dass mein Körper sich gut erholt. Und ich glaube, mit Ernährung kannst du sehr viel rausholen. Deswegen habe ich da jetzt mir einen Koch geholt und bin da sehr glücklich drüber.
Wenn wir uns in 2 Jahren wieder treffen zum Podcast, was soll dann so drüber stehen über Angelo Stiller?
Weltmeister Stiller. Nee, boah, schwer.
Na gut,
schwer.
Aber das ist ja ein geiles Ziel.
Ja, es ist ein super Ziel. Ich glaube, darauf arbeitet man ja immer hin. Man will ja, wenn man ein Turnier spielt, immer gewinnen. Ich glaube, keiner ist dabei, weil er dabei ist. Nicht der olympische Gedanke zählt auch, aber man will schon das Turnier gewinnen oder alles gewinnen, was man macht.
Also muss gesund bleiben, viel spielen. Julian Nagelsmann muss sich gut finden.
Unbedingt.
Ja. Dann kommt vielleicht der Moment im Finale. Wenn Angelo Stiller dann, würdest du eigentlich so bei so einem Elfmeterschießen, der Letzte in so einem WM-Finale, wäre das was für dich?
Nee, Letzte auf gar keinen Fall. Letzte auf gar keinen Fall. Also, ich denke, ich wäre dann so der Zweite, Dritte, wird hoffen, dass davor schon einer von denen verschossen hat.
Aber ich würde so kaputt gehen. Wenn du genau weißt, wenn du das Ding jetzt nicht.
Also, ich glaube, Fünfte, das wäre nichts für mich. Also, Druck mag man ja. Aber der Fünfte in einem entscheidenden Elfmeter im WM-Finale, ja, viel Glück.
Ja, da wird der Weg schön lang dahin.
Ja, der wird brutal.
Ja, das hat Bastian Schweinsteiger auch mal erzählt. Da ging es auch Elfmeterschießen, Real Madrid, Champions League, Halbfinale war es, glaube ich.
Ja.
Und er hat auch gesagt, das Tor wird immer kleiner,
ja.
Der Weg wird immer länger und irgendwann musst du es dann hinkriegen. Aber es hat ja funktioniert damals. Also die Bayern sind auf jeden Fall weitergekommen. Dann würde ich sagen, Angelo, vielen Dank für deine Zeit.
Danke auch.
Und dann verabreden wir uns einfach kurz nach der WM nochmal und gucken dann mal, was von den Schlagzeilen, die du ja nicht liest, hängen geblieben ist oder was wirklich eingetreten ist.
Ja, ich bin gespannt. Vielleicht mit einem Pokal dann mehr.
Ja, ja gut, das schöner Goldpokal passt da noch drauf auf jeden Fall. Musst du den NFL-Helm zur Seite schieben und dann, ja gut, aber das sind Ziele. Vielen Dank.
Also, danke auch.
So, und für euch nochmal, also jeden zweiten Donnerstag gibt's diesen Podcast Spielmacher Fußball von allen Seiten überall, wo es Podcasts gibt. War sehr interessant. Also wirklich vielen Dank für diese tollen Einblicke, Angelo. Und Auszüge gibt's auch bei Sky, wenn ihr mögt. Ja, und vielen Dank fürs Zuhören.
Das war Spielmacher. Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media mit freundlicher Unterstützung der Podcast-Bande. Neue Folgen alle 2 Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.